Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, und das heutige Thema ist folgendes: Big Sugar und Big Pharma, ein teuflischer Pakt. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, dieser Podcast heißt Verabredung mit dem Erfolg. Und was hat so ein Thema damit zu tun? Nun, alles. Denn wenn du nicht in der Lage bist, dich selber gesund zu erhalten, dann ist das mit dem Erfolg alles äußerst nebensächlich. An der Stelle sei vielleicht nochmal darauf hingewiesen, dass Erfolg gerade in meiner Arbeit eben nicht bedeutet, ausschließlich nur Geld zu machen. Das ist eine Form von Wohlstand, finanzieller Wohlstand, aber wir haben noch andere Formen des Wohlstandes, und der körperliche Wohlstand, sprich Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Kraft, Selbstständigkeit, ist die erstrebendste Form an Wohlstand, auf der basieren ja immerhin alle anderen. Und mir ist es durchaus klar, dass es auch in unserem Zeitalter nicht anders ist als in den Jahrtausenden davor. Die Menschen schätzen einfach ihre Gesundheit nicht, solange sie sie haben oder solange sie sie auch noch vermeintlich haben. Sie schätzen ihre Körperlichkeit nicht und sie realisieren nicht, dass dieser Körper und dieses Leben einzigartig sind und dass nur dein Körper dein Gefährt für diese Reise durch die Zeit, die wir Leben nennen, ist. Und darum möchte ich euch hier einfach heute eine der vermutlich größten Lügen der Menschheitsgeschichte und möglicherweise der tödlichsten Lüge der Menschheitsgeschichte ein bisschen aufklären, damit ihr selber vernünftige Entscheidungen treffen könnt. Ich weiß, dass die meistens trotzdem nicht tun werden, aber nichtsdestotrotz, ohne Informationen gelingt es halt grundsätzlich nicht, gute Entscheidungen zu treffen, weil worauf basierend würdest du das tun wollen? Worauf basierend würdest du gute Entscheidungen treffen wollen? Nun, gerade wenn du unternehmerisch tätig bist, sollte dein Hauptaugenmerk tatsächlich auf deiner körperlichen Gesundheit liegen, denn du merkst selber, wie viel Energie du brauchst jeden Tag. Und selbst wenn du all die Dinge schon umgesetzt hast, die ich in der Rising King Academy lehre, wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast mit einer großartigen Unternehmenskultur, wenn du selber stark an deinen Leadership-Fähigkeiten und an deiner persönlichen Weiterentwicklung gearbeitet hast, wenn ihr tolle A-Player habt, die in selbstführenden Teams autonom arbeiten und deine Arbeit tatsächlich praktisch ausschließlich aus der Unterstützung des Teams, aus der strategischen Planung und dem Risikomanagement und noch ein paar anderen Dingen besteht, was in wenigen Stunden jeden Tag zu managen ist, dann hast du sehr viel Freiheit, dann hast du sehr viel Autonomie, aber du merkst trotzdem, dass gerade das sehr viel Fokus erfordert, und Fokus erfordert eben auch die Kapazität dafür, und die Kapazität bekommen wir aus unserem Körper. Man kann eben nicht Körper und Geist trennen, ja, also du kannst nicht sagen, ja gut, mein Körper, der ist halt scheiße, der ist fett und der kann nichts, denn nach 10 Metern Rennen bin ich schon so aus der Puste, dass ich glaube, ich muss gleich unter ein Sauerstoffzelt, aber mein Geist, der funktioniert 100% korrekt. Das ist nicht so, das Ganze ist ein System, ja, und es gibt jetzt mittlerweile so viel wissenschaftliche Daten dazu und so viele Untersuchungen, die sehr deutlich gezeigt haben, dass sich der körperliche Zustand direkt auf das Gehirn und auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswirkt, genauso wie auf die Psychologie und die emotionale Ausstattung. Also all das wird zu 100% durch den Körper beeinflusst. Ist der Körper nicht in Schuss, leidet das Gehirn? Ist er toll versorgt, wird dein Gehirn auch gut funktionieren? Das ist ja auch der Hintergrund für all die Routinen, die erfolgreiche Leute immer wieder postulieren und wogegen so viele andere wettern, einfach weil sie keinen Bock drauf haben, diszipliniert zu sein. Eine ordentliche Morgenroutine ist unglaublich wichtig, wenn man hocheffizient fokussiert den Tag über arbeiten will. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, und natürlich kannst du auch einfach aufstehen, zum Kacken gehen, dir einen Kaffee nehmen und eine Zigarette anzünden und deine Zeitung lesen, hast du auch eine Art Morgenroutine, nur die dient dir halt in keiner Weise und die sorgt auch schon gar nicht dafür, dass irgendwie dein Gehirn besser funktioniert, ganz im Gegenteil. So, also Thema Gesundheit hat einen ganz großen Stellenwert, und was haben jetzt Big Sugar und Big Pharma damit zu tun? Naja, den meisten von euch ist klar, dass die offensichtlich sehr viel damit zu tun haben, und zwar nicht im guten Sinne. Welches Ausmaß das allerdings hat, das ist den allerwenigsten Menschen klar. Und deswegen möchte ich das hier versuchen, mal kurz und prägnant aufzuarbeiten. Ich werde das bewusst einfach halten, weil viele Zusammenhänge einfach unglaublich komplex sind da drin. Und das würde hier viel zu weit führen, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzen willst. Dann musst du das auf eigene Faust tun und musst dir selber die Informationen besorgen. Du wirst eine Menge Zeit investieren müssen. Ich setze mich damit jetzt seit Jahrzehnten auseinander. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist ja für dich auch einfacher, weil du Arzt bist. Ich würde das Gegenteil behaupten, weil wir gerade als Ärzte von dieser Industrie, die die Medizin ja ist, auch in Deutschland, in einer Art und Weise indoktriniert werden, dass wir in aller Regel überhaupt nicht dazu angespornt werden, uns weitere Informationen zu besorgen, geschweige denn anderslautende Informationen. Es wird auch gar nicht gerne gesehen. Also die Schulmedizin ist ein sehr eingeschworener Club. Und wenn du Dinge machst, die nicht als wissenschaftlich etabliert und standardisiert angesehen werden, dann wirst du sehr schnell schräg angesehen. Ja, und es gibt so diesen Satz, wer heilt, hat Recht. Ja, das kannst du dir in aller Regel erst erlauben, wenn du einen bestimmten Status hast innerhalb einer Abteilung zum Beispiel. Ansonsten wird man dir ganz schnell übers Maul fahren, auch wenn du Recht haben solltest und auch wenn die angewandten Therapien möglicherweise für den Patienten schädlich sind. Das interessiert nicht. In der Medizin gilt Eminence-based over Evidence-based. Das heißt, der Titel sticht garantiert die Beweise beziehungsweise etabliertes Wissen. Denn etabliertes Wissen in der Medizin ist nur das, was die Medizin selbst als etabliertes Wissen definiert, nicht was an Wissen vorhanden ist. Das muss man an der Stelle einfach wirklich mal verstehen. Und das machen ganz, ganz viele Branchen so, vielleicht machen es sogar alle so. Diese Clubs, diese Silos entscheiden selber darüber, was sie für akzeptable Informationen halten. Und unabhängige Informationen werden in aller Regel geächtet und abgelehnt. Das hat sehr viel mit Ego zu tun, mit Status zu tun, natürlich auch mit Besitzschutz zu tun, mit Territorialschutz, einfach auch mit Arroganz, mit Ignoranz und auch ganz einfach mit dem Confirmation Bias. Ja, weil wenn du 20 Jahre lang in eine Richtung gearbeitet hast, einem Dogma gefolgt bist, dann ist es echt hart anzuerkennen, dass offensichtlich 20 Jahre lang falsch gelegen hast. Aber das ist das Geheimnis großer Geister, die tun das. Davon gibt es nun mal sehr wenige und tada, so ist es nun mal. Fangen wir einfach mal da an, wo wir heute stehen. Also wir stehen in einer maximal kranken Gesellschaft, auch in Deutschland. In den USA geht es deutlich schlechter als den Deutschen. Wobei so riesig ist der Abstand gar nicht mehr, aber dennoch, ne, die Amerikaner sterben deutlich früher und sind deutlich kränker als die Deutschen. Wir holen aber auf. Das sind aber zum guten Teil regionale Unterschiede, denn in den USA darf die Lebensmittelindustrie noch ganz andere Dinge tun als hier in Europa. Also da sind wir noch ein Stück weit geschützt. In den USA gibt es so gut wie keine Regeln dafür. Die können da zusammenpanschen, was sie gerne wollen. In Europa dürfen sie das nicht im gleichen Ausmaße. Sie dürfen auch hier unglaublich viel Schindluder treiben. Aber wie gesagt, es gibt da immer noch Unterschiede. Und wir haben auch gesellschaftlich strukturelle Unterschiede. In den USA ist es in weiten Regionen quasi unmöglich, dir wirklich gesunde Lebensmittel zu besorgen, sofern du nicht ein bestimmtes Einkommensniveau erreicht hast, weil du einfach weder die finanzielle Power hast, noch die Möglichkeit, überhaupt dorthin zu kommen, wo es diese Lebensmittel gibt. Ja, also deswegen, da sind so ein paar Unterschiede drin. Grundsätzlich muss man sagen, geht aber alles in die gleiche Richtung. Egal, ob jetzt USA oder England oder Australien, das sind also die fettesten Länder zusammen mit Deutschland. Und auch in Deutschland ist es so, dass über 80% der Bevölkerung einfach zu fett sind, ja, übergewichtig oder fettleibig, sagt man dazu, ist der technical Term. Und wenn du übergewichtig bist, bist du krank. Punkt. Ja? Und das ist schon mal die erste Lüge, dass man euch erzählt, ihr seid in Anführungszeichen gesund, bis ihr dann die erste Diagnose bekommt. Das ist nicht so. Und zwar egal, ob das ein 6-jähriges Kind ist oder ein 17-jähriger Jugendlicher oder ob du 25 bist oder 34 oder 48, wenn du fett bist, bist du krank. Auch fette Kinder sind krank, sind stoffwechselkrank. Ja? Und an der Stelle muss ich vielleicht nochmal einflechten, ich habe meine medizinische Laufbahn damals an der Uni Tübingen in der Abteilung für Stoffwechselerkrankungen und Diabetologie begonnen und habe tatsächlich über 2 Jahre in der diabetologischen Forschung selber wissenschaftlich gearbeitet. Deswegen weiß ich auf der einen Seite, wie medizinische Wissenschaft funktioniert und ich kann dir sagen, die kannst du praktisch komplett in die Tonne treten. weil hochgradig selektiert wird, was veröffentlicht wird und weil alles gedreht und verformt wird, bis es dann irgendeiner Theorie passt, damit man irgendein Paper veröffentlichen kann. Ja, also das ist übrigens auch ein bekannter Fakt, das denke ich mir gerade nicht aus. Es gab, ich glaube, im New England Journal vor Jahren, also einem der renommiertesten Journals der Welt, gab es vor Jahren einen Artikel darüber, dass genau das auch in der Szene bekannt ist. Ungefähr 98% der medizinisch-wissenschaftlichen Arbeiten kannst du vergessen. Und wir wissen gar nicht, wie viele Arbeiten nicht veröffentlicht werden, die wichtige Resultate produziert haben, aber die halt dem Establishment der Lobby nicht genehm sind. Ja? So, also deswegen, ich weiß, wie der Wissenschaftsapparat funktioniert, aus eigener Erfahrung. Ich weiß auch, wie schnell man dort um Ergebnisse und Ideen betrogen werden kann. Auch das ist mir passiert, das ist normal. Braucht man sich gar nicht drüber beschweren, das ist ein Haifischbecken. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich dadurch ein deutlich tieferes Verständnis für den menschlichen Stoffwechsel erworben, als es die meisten auch ärztlichen Kollegen haben. Und ich habe mir vor allen Dingen angewöhnt, mit Veröffentlichungen ganz anders umzugehen, als es 99% der Ärzte in Deutschland tun. Die lesen nämlich einmal den Abstract und dann lesen sie die Conclusion und dann erzählen sie irgendwas über ein Paper, das sie selber gar nicht richtig gelesen haben, vor allen Dingen gar nicht richtig verstanden haben. Denn du musst dir wirklich mal die Daten angucken. Eigentlich müssen wir noch weitergehen und die Rohdaten angucken, das kannst du in aller Regel nicht. Und du musst auch mal gucken, wie die verarbeitet worden sind und wie die Hypothese wirklich formuliert war und was die Bedingungen dafür waren. Und da merkst du, ganz viele haben gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht in der Studie, sondern die quaken einfach die Conclusion nach. Das Gleiche findest du dann in Zeitungen, wie der FAZ oder so, im Wissenschaftsteil. Ja, diese Journalisten machen auch nichts anderes. Die wissen auch nicht, wovon sie sprechen. So, also das ist das Dilemma mit der medizinischen Wissenschaft. So. Und Tatsache ist nun mal, und das habe ich damals experimentell an der Uni Tübingen praktisch täglich gemacht und gesehen, weil ich in einer großen aktiven klinischen Studie mit Patienten beteiligt war, wo wir einfach Insulinsensitivität, also die Insulinempfindlichkeit gemessen haben. Und der Punkt ist, sobald ein Mensch übergewichtig ist, ist er insulinresistent. Ja? Zuerst in einem geringen Maße und das steigt dann über die Zeit immer weiter an. So, das heißt, Insulinresistenz ist das große Problem, nicht das Übergewicht an sich, ja, und auch schon gar nicht das Cholesterin oder andere Dinge, die da draußen rumgetrieben werden, sondern das generelle grundlegende Problem für die extrem hohen Erkrankungsraten in den Industriegesellschaften, die immer weiter ansteigen, ganz vorne dran die Herz-Kreislauf-Erkrankung, Herzinfarkte, Schlaganfälle, ne, Gefäßalterung, sagt man auch dazu, und dann die Krebserkrankung. Das grundlegende Problem dafür ist die Insulinresistenz. Punkt. Ja? Also wie gesagt, ich halte das heute alles stark vereinfacht, damit es für euch nachvollziehbar bleibt. Ihr müsst euch im Zweifel da selber weiter einarbeiten. Nun, die Insulinresistenz wächst über die Zeit, wächst mit dem Alter und wächst vor allen Dingen mit dem Übergewicht. Und das Übergewicht wächst kontinuierlich. Wenn du einmal übergewichtig bist, hast du in aller Regel nicht die Tendenz, dein Gewicht zu halten, sondern der durchschnittliche Gewichtszuwachs ist in Deutschland 6 Kilogramm pro Jahr. Und dann kannst du das selber ausrechnen, wo du nach 10 Jahren stehst, rein rechnerisch. Das ist keine lineare Kurve. Es geht mal ein bisschen rauf, geht mal ein bisschen runter. Dann machen die Leute eine Diät, dann sind es wieder schwerer. Aber grundsätzlich ist es ein progressives Geschehen. Und du wirst über die Zeit immer insulinresistenter. Das heißt, im Endeffekt bist du schon Diabetiker. Das ist eigentlich die wichtige Botschaft an der Stelle. Insulinresistenz ist Diabetes nur in Zeitlupe. So, und dann bist du halt 15, 20, 25 Jahre insulinresistent und dann bekommst du die Diagnose Diabetes. Und das ist die große Lüge, die man dir erzählt. Du wärst vorher gesund gewesen und jetzt wärst du plötzlich krank. Alles, was wir in unserer täglichen ärztlichen Praxis an Werten messen, wenn du zu deinem Hausarzt gehst, ein Checkup machst oder so, Routinelabor, sind alles Spätindikatoren. Wenn sich diese Werte verändern, dann wissen wir, dass bereits sehr, sehr lange Ärger im Paradies war. Ja, so einfach mal nur so als Basics hier. Also kannst davon ausgehen, das allergrößte, also naja, über 80% der Gesellschaft sind bereits krank. So, da brauchen wir uns nicht über die Kostendiskussion im Gesundheitswesen zu wundern und dass alles immer teurer wird und alles immer weniger bezahlbar wird und dass die Beiträge immer weiter steigen und dass die Belastungen im Gesundheitssystem auch für die Leute, die dort arbeiten, immer weiter steigen. Das ist letztlich Verantwortung jedes einzelnen Bürgers in diesem Land, dem halt die Informationen fehlen. So, und dann haben wir einen großen Teil der Leute, die sind weder intelligent genug noch ambitioniert genug, sich irgendwie mit Informationen auseinanderzusetzen. Die werden für immer fett bleiben. Ja, also Intelligenzniveau spielt schon auch eine Rolle dabei, wobei dich Intelligenz oder Bildung nicht davor schützt, fett zu sein. Auch das sieht man ja überdeutlich. Auch generell Ambitionen im Leben schützt dich nicht davor, fett zu sein. Also so gut wie kein Unternehmer ist nicht fett in Deutschland. Ja, auch wenn manche so sich selber für normalgewichtig oder für schlank oder sogar für sportlich halten. Glaub mir, ich habe jetzt sehr viel Erfahrung mit sehr vielen Unternehmern über sehr viele Jahre. Und ich kann dir sagen, nein, das ist nicht der Fall. Ja, also von denen ist keiner in einem gesundheitlich guten Zustand. Das ist eine Rarität. Also hier werdet ihr komplett vom gesamten System belogen, einfach auch, weil ich glaube, der größte Teil der Ärzte das gar nicht so versteht und auch aktiv dagegen Widerstand leistet. Ja, so nach dem Motto, wir wollen ja Menschen nicht krank reden. Ja, aber wir sollten vielleicht die Realität akzeptieren, damit wir ihnen helfen können. Und die deutsche Ärzteschaft wehrt sich ja von Jahr für Jahr, auch auf dem Deutschen Ärztetag immer wieder, ne, auf den ganzen Tagungen, vehement gegen wirklich durchgreifende Präventionsbemühungen für die Bevölkerung. Auch aus dem einfachen Grunde, weil die meisten Ärzte davon gar keine Ahnung haben. Die wissen gar nicht, was es braucht, um gesund zu bleiben. Guck sie dir selbst an. Ja, ganz einfach. So, also es geht ja nun mal immer nach dem Motto, tu, was ich dir sage, nicht, was ich tue, und schau dir den durchschnittlichen Arzt an. Wenn sie Sport machen, dann sind sie meistens Cardio-Freaks, weil sie einfach nicht verstanden haben, dass Cardio nicht die Trainingsart ist, die zum Gesundbleiben und einem langen Leben beiträgt. Cardio hilft dir, dein Herz gesund zu halten, das ist richtig. Deswegen ist Cardio ein wichtiger Bestandteil eines Trainingsprogramms, aber es ist nicht die Basis. Und je älter du wirst, umso wichtiger wird das Krafttraining. Denn die Muskelfasern, die gerne wachsen, das heißt die Muskelmasse machen, das sind nicht die Ausdauerfasern, ja, die man für Marathonläufe oder langes Rennradfahren oder sowas braucht, ganz im Gegenteil. Und die wachstumsliebende Muskelfaser, die hypertrophe Muskelfaser, das ist das Gesundheitsorgan, das wir haben. Das ist dafür verantwortlich, dass jede Menge biochemische Prozesse im Körper ablaufen, die wir dringend brauchen, um gesund zu werden und auch zu bleiben. Deswegen ist der Anteil an Muskelmasse bzw. deine Muskelkraft, deine Körperkraft entscheidend für deine Lebensspanne und für dein Erkrankungsrisiko. Je mehr Muskeln du hast, umso länger wirst du leben und umso geringer ist dein Risiko, krank zu werden. Ja? So, das muss man ein bisschen einschränken, denn sich jetzt einfach mit Anabolika voll zu pulvern und ein Bodybuilder zu werden, sorgt nicht dafür, dass du länger lebst, sondern wir reden von der natürlich erwerbbaren Muskelmasse mit einer vernünftigen Ernährung und einem intensiven Trainingsregime. Und da hat jeder seinen persönlichen Setpoint. Deswegen braucht auch keiner von euch Angst zu haben, mal auszusehen wie ein Bodybuilder. Das ist für mich immer die unbegründetste Angst überhaupt. Also da sehen Männer aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve und ihre größte Sorge ist, zu viel Muskeln zu bekommen. Das ist offensichtlich nicht euer Problem, nicht wahr? So, also das einfach nur so kurz als Framework. Ihr wollt so viel Muskeln wie möglich, so lange wie möglich in eurem Leben. Und je älter ihr werdet, umso mehr Arbeit müsst ihr investieren, um Muskelmasse zu erhalten, beziehungsweise aufzubauen. Umso besser müsst ihr auf eure Ernährung achten, vor allen Dingen auf den Eiweißkonsum. So, und das ist so das, worüber viel zu wenig geredet wird. Also ich habe gesagt, die Insulinresistenz ist das große Problem. Insulinresistenz ist das, was aktiv gezüchtet wird in der Bevölkerung, und zwar primär durch die Lebensmittelindustrie. Ja, alles, was die Lebensmittelindustrie produziert, all diese hochgradig verarbeiteten Lebensmittel, sind alle letztlich ausschließlich dafür da, eure Insulinresistenz zu erhöhen. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Du kannst diese Dinge alle nachprüfen. Du musst dich halt durch eine Menge Literatur wühlen im Zweifel. Ich bin nicht euer Literaturservice. Nicht böse gemeint, aber das übersteigt auch hier die Zielsetzung dieses Podcasts. Das wäre dann ein eigener Gesundheits- oder Medizin-Podcast. Dann würde ich vielleicht mit Quellenangaben arbeiten. Wie gesagt, ihr könnt euch das selber erarbeiten, ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst halt ein bisschen mehr tun, als irgendwie in der Apothekerzeitung nachzugucken oder im Gesundheitsfeuilleton von irgendeiner Tageszeitung. Sondern ihr müsst wirklich mal in die wissenschaftliche Literatur einsteigen. Und es ist mittlerweile seit vielen Jahren schon sonnenklar, dass die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe in industriell produzierten Lebensmitteln, das ist, was die Menschen so unglaublich fett und krank macht, was die Insulinresistenz so unglaublich schnell ansteigen lässt, was innerhalb von wenigen Wochen wirklich hochgradige Fettlebern erzeugt und so weiter. Die Fettleber ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es um die Insulinresistenz geht. Die Fettleber an sich ist, wenn du so willst, eine schwere Erkrankung. Ja? Die nicht-alkoholische Fettleber, die alkoholische Fettleber natürlich auch, aber die nicht-alkoholische ist viel häufiger und tatsächlich auch schlimmer. Das Organ selber nimmt schweren Schaden dabei und der ganze Stoffwechsel gleich mit. Der menschliche Stoffwechsel ist ein hochkomplexes System, das man nicht mal so eben am Rande erklären kann, sondern ich kann euch bloß ganz grob 2, 3 Zusammenhänge hier mitgeben, dass ihr grundsätzlich ein Verständnis dafür habt. Aber das bleibt eher so auf dem Level, du drückst auf diesen Knopf und dann geht da das Licht an. Aber das muss euch an dieser Stelle einfach reichen. Und ich denke, das reicht auch einfach, um erste Entscheidungen treffen zu können. Also die Lebensmittelindustrie produziert ausschließlich Dinge, die euch krank machen. Es sind nicht die Kohlenhydrate an sich, es sind nicht die Fette an sich, es ist nicht der Zucker an sich. All diese Dinge allein genommen erklären nicht diese massiven Erkrankungsraten. Die sind alle nicht gut. Und gerade in der Kombination sind sie schauerlich, aber da kommen ja noch viel mehr chemische Substanzen dazu, wie zum Beispiel Farbstoffe. Ja, also wenn du nimmst E102 zum Beispiel, Tartrazin, das ist ein Verbrennungsprodukt von Kohle. Ja, also letztlich sind das Teerrückstände und die sind karzinogen, das weiß man auch. Es wird bis heute verheimlicht, auch von den offiziellen Stellen, auch in der EU heißt es, ja, in hohen Dosierungen könnte das mal ein Problem geben. Nein, man weiß, dass diese Substanz hochgradig zellschädigend ist und dennoch darf sie überall verwendet werden und es tut einfach nichts anderes als gelbe Farbe irgendwo reinbringen. Ja, es hat überhaupt keinen anderen Wert, es verändert keinen Geschmack, keine Haltbarkeit, kein gar nichts, sondern es macht einfach nur gelb. Ja, und das nimmt man einfach billigend in Kauf, dass man Menschen dafür an ihre Gesundheit schädigt, weil die Leute essen das ja nicht einmal, die essen das über Jahrzehnte hinweg und dann wundert man sich über die immer weiter steigenden Krebsraten, die natürlich der Pharmaindustrie und auch dem Medizinbetrieb unglaublich nutzen. Und deswegen ist auch das Interesse sehr gering, euch mitzuteilen, wie ihr aus diesem unseligen Zyklus aussteigen könntet. Sondern ganz im Gegenteil, man möchte, dass ihr immer fauler werdet, dass ihr immer fetter werdet und dass ihr euch immer mehr mit diesem Zeug vollstopft. Und das geht bei den Wurstwaren in der Theke los und das endet beim Fastfood und bei den Fertiggerichten für die Mikrowelle aus der Tiefkühlabteilung da, die Fertigpizzen und den ganzen Scheiß, den ihr da esst, Döner und wie die ganzen Fastfoodketten heißen. Das ganze Zeug macht euch alle systematisch krank. Punkt. Und das Ganze hat System. Das ist gezielt so designt worden. Und ihr sollt krank werden. Ja, und mir ist klar, jetzt wenn die Ersten kommen und sagen, nee, das ist ein Verschwörungstheoretiker. Nee, das sind nachgewiesene Fakten. Und auch, dass die Pharmaindustrie mit der Lebensmittelindustrie zusammen einen riesigen Komplex bildet, weil die gegenseitig voneinander so exzellent profitieren, ist keine Verschwörungstheorie, sondern ist einfach eine Tatsache. Denn würde die Lebensmittelindustrie nicht das tun, was sie tut, dann würde die Pharmaindustrie wahrscheinlich, keine Ahnung, 80-90% weniger Umsatz machen. Ja? So, also da ist ein System dahinter und es geht halt auf diesem Planeten nur um Geld und um Macht und es geht nicht um Menschen. Und im Endeffekt geht das, was dort seit Jahrzehnten passiert, in Richtung eines Genozids. Ich weiß nicht, wie viele zig Millionen von Menschen dadurch bereits gestorben sind. Wahrscheinlich überschreiten wir schon die 100 Millionen und damit schlagen wir sogar den Sozialismus, der ja über 100 Millionen Tote im Laufe der letzten 100 Jahre produziert hat auf dem Planeten. Weit mehr zum Beispiel als der rechtsradikale Faschismus der NS-Zeit. Ja? Ohne irgendwas hier verniedlichen zu wollen oder relativieren zu wollen, dass wir uns ganz richtig verstehen. Ja? Also das ist auch kein Schwanzvergleich. Nur, das sind ja Dimensionen, wo du wirklich die Ohren anlegst. Und wenn du überlegst, dass wir jetzt eine Bundesregierung haben, die gerne ein sozialistisches System wieder einführen möchte, gepaart mit einem rein lobbyistischen Krankheitssystem, da musst du dich schon fragen, wie viel Hass muss man auf eine Bevölkerung an sich eigentlich haben, um so zu agieren, um sich zum Sklaven davon zu machen. Aber das ist einfach, ja, das ist das Verhalten niederer Menschen, das hat es immer schon gegeben durch die Jahrtausende hinweg. Das sind diese ganzen Verräter, von denen die Geschichte voll ist, die für schrecklichste Ereignisse verantwortlich sind. Ich will jetzt hier nicht vom Thema abweichen. So, also wie komme ich dazu, das Ganze zu behaupten? Das ist ganz einfach. Anfang des letzten Jahrhunderts, 20er, 30er Jahre, kam so die Lebensmittelindustrie richtig in Schwung, auch gerade im Nachgang nach dem Ersten Weltkrieg, wo Lebensmittel und auch Rohstoffe in vielen Ländern sehr knapp waren. Und dann hat man sich überlegt, was kann man eigentlich machen, um den Leuten mit Nahrung zukommen zu lassen, die auch irgendwie halbwegs schmackhaft ist. Wie können wir vor allen Dingen Dinge verarbeiten, die man normalerweise nicht essen würde? Und wie kann man das kostengünstig machen und wie kann man es auch so machen, dass das Ganze gut gelagert werden kann. Ja, das ist so ganz grob umrissen. Da haben sich da sehr findige Leute an die Arbeit gemacht und dann hat man zum Beispiel herausgefunden, dass Pflanzenfette sich sehr gut verarbeiten lassen, dass die sehr günstig sind und dass man damit auch sehr schöne Texturen und Geschmäcker produzieren kann. Ja, Rockefeller war zum Beispiel derjenige, der das Rapsöl, also Canola Oil, populär gemacht hat. Das hat man vorher genommen, um Maschinen zu schmieren, genauso wie Baumwollsamenöl. Crisco hieß das mal als Handelsname in den USA. Crisco gibt dir praktisch sofort einen Herzinfarkt. Ja, also das Zeug ist die absolute Katastrophe. Aber die Pflanzenöle sind insgesamt, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, unglaublich schlecht für den Menschen. Und sie sind tatsächlich eine der Hauptursachen für die so stark steigenden Raten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sprich Herzinfarkten und Schlaganfällen. Ja? Die Pflanzenöle machen die menschlichen Blutgefäße kaputt. Nicht die tierischen Fette. Das ist eine Lüge, die ist aktiv designt worden, Anfang der 60er Jahre, komme ich gleich noch drauf. So, also hat man gemerkt, mit den Pflanzenölen kann man viel machen. Man kann billige Kohlenhydrate wunderbar verarbeiten, gerade wenn man die mit Pflanzenölen zusammen verarbeitet. Und dann kann man da ganz viele tolle Sachen draus machen. Und das war so der Beginn dieser ganzen Story. Dann kam natürlich gerade nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch große wirtschaftliche Interessen dazu. Der Zweite Weltkrieg hat es nochmal befeuert. Da waren wieder Lebensmittel knapp und man hat sich noch mehr Gedanken gemacht. Ja, und dann hat die Lebensmittelindustrie dann noch mehr Schwung gekriegt und hat auch viel gelernt und viel experimentiert. Und dann ging es darum, okay, jetzt ist der Krieg vorbei und vielleicht ist das Zeug nicht so richtig toll, wenn die Leute das die ganze Zeit essen. Das wussten nämlich Ärzte und Experten damals schon. Denen war damals schon klar, das Zeug hier, diese industriell hergestellten Lebensmittel werden die Menschen krank machen. Und deswegen kam es auch zur Erarbeitung der ersten Lebensmittelpyramide im Laufe der nächsten 2 Jahrzehnte, die eigentlich ganz anders aussehen sollte, die aber rein lobbyistisch umgesteuert wurde. Darüber gibt es einige sehr, sehr gute Bücher, auch mit den direkten Aussagen der Zeitzeugen, die mitbeteiligt waren, die unisono alles das Gleiche gesagt haben. Die wollten nämlich eigentlich tierische Fette und tierisches Protein nicht eliminieren, sondern zur Basis der Pyramide machen. Und dann kam vor allen Dingen die Zuckerlobby, die Zuckerindustrie, die war damals schon sehr mächtig. Durch zum Beispiel Companies wie Coca-Cola oder auch Pepsi-Cola getriggert, aber auch durch die gerade in den USA stark aufkommende Süßwarenindustrie. Und zudem kamen noch Interessenverbände wie zum Beispiel Agrikultur, also Bauernverbände in den USA, die Maisbauern, die gigantischem Ausmaß im Rahmen des Krieges Mais angebaut hatten. Jetzt wurde der nicht mehr gebraucht, also was machen wir damit? Und dementsprechend musste die Politik reagieren, weil die natürlich immer abhängig sind von den industriell lobbyistisch gesteuerten Interessen, so wie das in Deutschland auch der Fall ist. Und dementsprechend wurden dann Dinge verändert. Die Lebensmittelpyramide wurde so erschaffen und es wurde vor allen Dingen die Cholesterinhypothese erfunden. Ja, die Fetthypothese wurde erfunden in den 60er Jahren. Und dazu hat die Zuckerlobby, also Big Sugar, die amerikanischen Universitäten mit Geld versorgt, sprich geschmiert, auch direkt Wissenschaftler bestochen und dafür geforderte Ergebnisse bekommen, die dann als wissenschaftlich erarbeitet verkauft wurden. Das ist dokumentiert. Diese Dokumente sind zu einem guten Teil öffentlich einsehbar. Also das denke ich mir nicht aus. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist Fakt. Ja? Universitäten wie Harvard ganz vorne dran und so weiter. Du kannst auch selber mal auf der Webseite der American Heart Association vorbeischauen. Die AHA, da findest du Coca-Cola als Sponsor bis heute. Ja? Und dann weißt du auch, wie unabhängig medizinisch-wissenschaftliche Ergebnisse sind, die von solchen Gesellschaften erarbeitet und veröffentlicht werden, nämlich null. Ja, also Coca-Cola, es gibt von Coca-Cola gesponserte angeblich wissenschaftliche Arbeiten, die ganz klar zeigen, Zucker führt nicht zu Übergewicht. Klar, wissen wir alle. Ne? Ist völlig unproblematisch. Also es ist lächerlich. Wir werden in einem Ausmaß belogen, das kannst du dir nicht vorstellen. So, dann hat man überlegt in den 60er Jahren, ja gut, also wie kriegen wir denn die Leute dazu, dass die eben mehr Zucker und mehr einfache Kohlenhydrate, sprich mehr den Kram aus unseren Fabriken essen. Das ist ganz einfach, wir verteufeln Fett. Was sehr praktisch ist, nämlich Fette, gerade tierische Fette, sind hochproblematisch in der Lagerung. Das heißt, das Zeug wird ganz schnell, schmeckt nicht mehr. Ja, das sogenannte Shelf-Life, also wie lange kann ich das im Regal liegen lassen und schmeckt immer noch gut, spielt eine große Rolle für die Industrie, weil das Zeug soll möglichst billig sein und auch nach 3 Monaten noch genauso aus der Packung kommen, wie es reingekommen ist. Das finden dann die Leute geil. Wenn das nach 5 Tagen wegschmeißen muss, ist ein Problem. Wirst du nicht so viel verkaufen unter Umständen. So, also hat man überlegt, was machen wir denn jetzt? Kohlenhydrate und pflanzliche Fette, die kann man schön härten, dann sind sie noch giftiger für unsere Blutgefäße. Die lassen sich super verarbeiten und das Zeug ist sehr lang haltbar und es ist auch noch super schmackhaft. Ja? Also das Schmackhaftigkeit ist ein eigenes Kriterium und dafür werden Heerscharen von brillanten Köpfen von Wissenschaftlern beschäftigt, um uns alle abhängig zu machen davon. Diese Dinge werden wirklich in echten Hochsicherheitstrakts erforscht, Aromastoffe und so weiter, ja, um uns abhängig zu machen. Das funktioniert für alle Säugetiere. Das ist Anfang der 90er Jahre das erste Mal aufgefallen durch eine Studie in einer, ich glaube sogar, das war eine Verhaltensstudie, das heißt in einem psychologischen Institut. Und dafür brauchten die Studenten übergewichtige Ratten. Und die Ratten haben gezeigt, dass sie das normale Rattenfutter essen, bis sie satt waren und dann haben sie aufgehört und die wurden halt einfach nicht fett. Und dann haben sie ihrem Professor davon erzählt, was sie jetzt machen könnten, weil sie brauchen ja unbedingt die fetten Ratten. Und hat er spaßeshalber gesagt, er gibt ihnen doch mal die ganzen Kekse, die ihr die ganze Zeit fresst. Und das haben sie gemacht und haben sie festgestellt, die Ratten hören nicht auf zu essen. Die hören nicht auf zu essen, wenn sie so Zeug kriegen, genau wie wir Menschen. Die wurden wahnsinnig schnell fett und daraus wurde tatsächlich dann ein anderes wissenschaftliches Paper, was damals den kompletten Blick auf Ernährung verändert hat, weil es zeigt, dass diese Dinge so designt sind, dass alle Säugetiere nicht mehr aufhören, sie zu essen. Ja, da gibt es keine Regulation mehr. Also unsere natürliche Regulation, Sättigung und so weiter, ist komplett ausgeschaltet bei dem Zeug. Das ist das, was die Lebensmittelindustrie bewusst und absichtlich und vorsätzlich tut. Deswegen halte ich die Lebensmittelindustrie für ethisch, moralisch absolut verwerflich. Es sind für mich hochgradig bösartige Organisationen. Ist völlig egal, ob das Nestlé ist oder ob das auch große Mittelständler sind wie Haribo oder auch Hitchler oder wie sie alle heißen, diese Schokoproduzenten. Das hat nichts mit schön und angenehm und gönn dir mal was zu tun. Das hat was mit Bösartigkeit, mit Krankheit und Tod zu tun. Ja, es hat was mit Sterben zu tun. Vergesst bitte nicht, ich bin seit über 24 Jahren Arzt. Ich habe viele Patienten daran sterben sehen, an den Folgen von genau diesen Dingen, von genau dieser Lebensweise, die wir etabliert haben, damit wir alle krank und abhängig bleiben. Das ist ein erklärtes Ziel. Ja? Keine Verschwörungstheorie, sondern da ist unfassbar viel Geld drin. Und natürlich nimmt man dafür alles andere in Kauf. Ich meine, es werden Kriege allein für Geld begonnen. Und das ist ja noch viel einfacher. Du musst ja nicht mal irgendwo Waffen hernehmen. Du müssen keine Kugeln fliegen. Du brauchst keine Panzer auffahren. Du musst nichts kaputt machen. Sondern du kannst einen kontinuierlichen Krieg gegen die Menschen führen. Und die kann es scheißegal sein, ob deine Konsumenten sterben. Denn die wachsen ja nach. Die nächste Generation ist ja schon da. Die steht ja schon in den Startlöchern. Und die Kleinstkinder in den Kinderwagen werden von ihren Müttern fröhlich mit diesen Fruchtpürees gefüttert, weil es den Kindern so gut schmeckt und die Eltern so dumm sind, dass sie glauben, Fruchtpüree wäre irgendwie gesund, weil da Frucht draufsteht. Ja? Das ist das Ausmaß an Verdummung, was diese Industrie auch in der Bevölkerung produziert hat. Also es ist unfassbar. Und warum? Weil sich die Menschen einfach nicht damit auseinandersetzen, weil sie sich nicht die Informationen besorgen. Nun, tatsächlich Hintergrund dieser ganzen Designgeschichte, also wie Lebensmittel designt worden sind, ist die Tabakindustrie. So, und jetzt wird es vielleicht kurz ein bisschen verwirrend, aber ist ganz einfach. Die größten Lebensmittelproduzenten, die zwei größten Lebensmittelkonzerne Anfang der 60er Jahre waren Reynolds und Philip Morris, die Tabakkonzerne, die natürlich mit Tabak unfassbar viel Geld verdient haben. Allerdings ging damals schon die Diskussion los, oh, macht Tabak möglicherweise krank, macht es Krebs und so weiter und wissen die davon. Und das weißt du vielleicht oder du weißt es vielleicht auch nicht. Das ging dann jahrzehntelang und es gab am Schluss einen riesigen Rechtsstreit und dann wurde tatsächlich auch richterlich begutachtet, dass die Tabakkonzerne wissentlich das abhängigkeitserzeugende Potenzial der Zigaretten über die Jahrzehnte immer weiter absichtlich erhöht hat. Es gibt tonnenweise interne Dokumente, die dort eingebracht wurden, die mittlerweile auch öffentlich einsehbar sind. Es gibt einen tollen Film darüber, über dieses Gerichtsverfahren, das sich über lange Zeit gezogen hat. Und es ist so. Die Tabakindustrie hat absichtlich die Menschen immer abhängiger gemacht, immer schneller abhängiger gemacht. Sie haben psychologische Strategien entwickelt, wie man auch Kinder bereits darauf vorbereiten kann. Deswegen gab es früher die Schokoladenzigaretten oder Kaugummizigaretten, die kennst du vielleicht auch noch. Die waren dafür da, um uns bereits die Handlung, hier Zigarette zwischen den Fingern, beizubringen, damit wir, sobald wir die Altersgrenze überschreiten, ganz schnell unbewusst dazu geneigt sind, diese gleiche Bewegung mit einer echten Zigarette zu machen. Ja, das ist die Perfidie, die solche Menschen an den Tag legen, um damit Geld zu verdienen. So, also nachgewiesener Fakt, hat Big Tobacco ja auch unglaublich viel Geld gekostet, wobei das hatten die wahrscheinlich auch in der Portokasse. absichtlich die Menschen in die Abhängigkeit getrieben, wohl wissend, dass sie davon sterben werden. Ja? So, und dann haben wir gemerkt, ja, das mit dem Tabak, also das funktioniert jetzt alles nicht mehr so easy und vor allen Dingen können wir nicht mehr sagen, wir hätten es nicht gewusst, also müssen wir da ein bisschen zurückrudern, Tabak wird bis heute toll verkauft, okay, aber es gibt ja eine viel charmantere Lösung. Wir können das auch mit Lebensmitteln machen. Menschen müssen essen und Menschen müssen mit Essen versorgt werden. Und Essen soll gut schmecken und Essen soll ja Spaß machen. Also hat man die Erkenntnisse, die man bereits gewonnen hatte über menschliche Psychologie und den menschlichen Stoffwechsel und vor allen Dingen auch über den Hirnstoffwechsel genutzt, um Lebensmittel so zu produzieren, dass sie möglichst abhängig machen. Ja, deswegen essen Leute eine ganze Tafel Schokolade und vielleicht auch noch eine zweite und fragen sich nachher selber, warum sie das gemacht haben. Ihnen geht es jetzt nicht mal mehr gut. Und sie hören nicht auf, bevor die Schachtel Kekse leer ist und du hörst nicht auf, bevor die Tüte Chips leer ist und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist alles absichtlich genau so hergestellt. Ja, nochmal, das sind hochkarätige, höchst bezahlte Wissenschaftler, jeden Tag an der Arbeit, um herauszufinden, wie sie uns noch abhängiger machen können. Und gleichzeitig lügt natürlich die gesamte Industrie darüber, denn die verkaufen so viel Scheiß als angeblich gesund, der einfach nur eine Süßigkeit ist. Und das ist das große Problem, der versteckte Zucker überall drin. Kauf dir einen Fruchtjoghurt, schau mal, wie viel Zucker da drin ist. Mehr als in Coca-Cola. Das ist eine Süßigkeit. Für die Kinder schön viel Kalzium, Fruchtzwerge. Das ist eine scheiß Süßigkeit. Macht die Zähne kaputt, macht die Kinder krank, macht den Stoffwechsel kaputt, macht insulinresistent. Diese ständige hohe Zuckerlast per se macht auf Dauer schon insulinresistent und sie macht natürlich fett. Einfach weil unglaublich viel einfach verwertbare Energie da drin steckt. Und eine Kalorie ist nicht gleich eine Kalorie. Ja? Die nehmen unterschiedliche Wege im menschlichen Stoffwechsel. Und gerade Zucker geht ausgezeichnet schnell in die Fettspeicher, wenn er nicht gerade aktiv verbraucht wird. Das heißt, wenn du gerade in der CrossFit-Session bist und futterst da eine Tafel Schokolade, gesund ist es immer noch nicht, aber hey, fett wirst du davon gerade garantiert nicht, weil der Zucker einfach so weggebrannt wird. Dann hast du immer das Problem mit den ganzen gehärteten Pflanzenfetten, die da drin sind, in der angeblichen Schokolade, aber das ist jetzt gerade nicht das Thema. Aber wenn du auf dem Sofa sitzt und gerade Netflix guckst und dabei deine Tüte Haribos oder sonst irgendwas nicht reinstopfst, das geht 100% in die Fettspeicher, weil du verbrauchst gerade im Moment praktisch keine Energie. Unser Körper ist unglaublich effizient. So, also dieses ständige Bombardement mit Zucker. Zucker liefert gigantische Profitmargen. Dagegen ist Öl kleiner Scheiß. Vom Verhältnis her. Ja, ist wirklich ein Witz. Deswegen ist die Zuckerlobby unfassbar einflussreich. International. Zucker wird überall subventioniert. In Deutschland mit über 60 Millionen pro Jahr zum Beispiel. Das heißt, der ganze Zucker, den ihr esst, den habt ihr alle schon mal bezahlt über eure Steuergelder. Und er macht halt ganz schnell abhängig. Bereits kleinste Kinder werden sofort abhängig von diesem süßen Geschmack. Er sorgt im Gehirn für direkte Belohnungseffekte. Ja, so ähnlich wie Kokain über den gleichen Mechanismus. Also Zucker an sich ist nicht schlimm. Wenn du ab und zu mal, das heißt einmal pro Woche, irgendwie ein kleines Dessert oder eine Süßigkeit isst, ist es sicherlich kein Thema. Aber das Ding ist halt, die Leute machen das nicht ab und zu mal, sondern ab und zu ist für die dreimal am Tag. Ne? So. Und das ist Absicht. Das ist Absicht. Ja? Und mir ist es unerklärlich, wie ein halbwegs ethisch denkender Mensch, der einen funktionierenden moralischen Kompass hat, ein Süßwarenhersteller sein kann. Er schließt sich mir nicht. Es geht nur um Geld. Das ist klar. Darum, weil sich das Zeug toll verkauft. Ja? Aber menschlich halte ich das für absolut unvertretbar. Wir reden über so viele Dinge, die angeblich böse sind. Das ist böse. Das ist wirklich böse. Ja? Lebensmittelindustrie an sich ist böse. Sie tut für uns gar nichts. Wir brauchen sie nicht. Wir haben sie auch nie gebraucht. Jahrtausende lang nicht. Nee, und das hat nichts damit zu tun, dass jetzt so viele Menschen auf der Welt sind, sondern wir könnten mit viel weniger Ressourcen viel mehr Menschen viel gesünder versorgen, wenn wir einfach das System anders aufbauen würden. So, also, wir haben diese industriell erzeugten Lebensmittel, die von der Tabakindustrie praktisch in diese Richtung aufgebaut wurden. Big Sugar ist von Anfang an mit dabei gewesen und hat das Ganze immer weiter gepusht. So, das sind vier Großkonzerne auf der Welt, die praktisch über die komplette Lebensmittelproduktion auf diesem Planeten regieren. Das muss man einfach auch mal wissen. Ja, das sind nicht hunderte von Firmen, die haben natürlich riesige Verflechtungen von Tochtergesellschaften. Im Endeffekt sind es vier Konzerne, die darüber entscheiden, was in den Supermärkten liegt. Das ist schon ziemlich erschreckend. Also das ist Power. Ja? Dennoch haben wir ja immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, gerade in Deutschland, und das solltet ihr dann auch tun. Nun, diese in den 60er Jahren erzeugte Fetthypothese die hat unter anderem dazu geführt, dass man Cholesterin als Bösewicht erfunden hat oder gelabelt hat. Ja, da gab es einen Mann, Ansel Keys, der hat eine bestimmte Studie damals kreiert. Wie ist die Seven Nations Study oder Five Nations? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ist auch völlig egal. Auf jeden Fall ist diese Arbeit die Grundlage dafür gewesen, dass man die Behauptung aufgestellt hat, Cholesterin macht Herzinfarkte. Fun Fact, es gibt bis heute keine einzige Arbeit, die den direkten Nachweis erbracht hat. Ja, es ist alles nur Korrelation gewesen, nicht Kausation. Das heißt, Korrelation heißt, A und B sind gleichzeitig vorhanden. Das heißt nicht, dass A B bedingt. Und es ist nie nachgewiesen worden, dass hohe Cholesterinwerte tatsächlich Herzinfarkte auslösen, beziehungsweise diese Ablagerung in den Gefäßen verursachen. Man findet Cholesterin in diesen Ablagerungen drin, das ist richtig. Und häufig haben Menschen, die solche Dinge haben, hohe Cholesterinspiegel. Das ist aber nicht beweisend dafür, dass es die Ursache ist. Und das ist es tatsächlich auch nicht. Und darüber gibt es eine Menge wirklich herausragende Arbeiten und Daten mittlerweile, die ganz klar zeigen, nein, das Cholesterin ist nicht das Problem. Das läuft am Schluss mit in dieses Problem hinein. Deswegen finden wir das dort in diesen Ablagerungen in den Gefäßen. Was macht die Gefäße tatsächlich kaputt? Das heißt, was führt dazu, dass überhaupt Ablagerungen gebildet werden? Punkt Nummer 1, die Insulinresistenz. Ja? Und Punkt Nummer 2, Pflanzenfette. So, Olivenöl kannst du rausnehmen. Olivenöl ist sozusagen neutral in diesem ganzen Gefüge. Das ist weder besonders gesund, wie man die erzählen möchte, noch hat es irgendwelche negativen Effekte. Deswegen ist es das einzige Öl, was ich zum Braten benutze. Ansonsten ausschließlich tierische Fette. Ja? Schmalz, Talg, Butter, solche Dinge, Ghee. Kokosöl kann man auch noch bei nicht zu hohen Temperaturen nehmen. Aber das war es dann auch. Alle anderen Öle sind für den menschlichen Organismus einfach sehr ungünstig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ist eines der großen Probleme der veganen Gemeinde, denn diese ganzen veganen Ersatzprodukte sind natürlich voll gepanscht mit pflanzlichen Ölen. Vorne dran Sojaöl und Rapsöl und Palmöl. Plantagen sind übrigens einer der Hauptgründe dafür, dass tropische Regenwälder abgeholzt werden, abgefackelt werden. Ja, schönen Gruß an die Weltretter, an die Naturretter, Veganer. Ja, alles Bullshit, die ganze Story ist Bullshit des Veganismus. Das ist eine einzige gigantische Lüge und die sind so dämlich. Die sind so dämlich, dass sie die ganze Zeit nur Chemie-Scheiße fressen, weil sie doch alle irgendeinen Fleischersatz wollen und einen Butterersatz und einen Sahneersatz und Käseersatz. Und ja, das ganze Zeug macht noch kränker als der ganze andere Scheiß, den die Lebensmittelindustrie herstellt. Und es ist auch noch unfassbar billig und die ganzen veganen Lebensmittel sind unfassbar teuer im Laden. Also hier hat man wirklich eine geniale Kundengruppe kreiert, die so dämlich sind, dass sie sich selber umbringen und dafür freudestrahlend auch noch massenhaft Geld bezahlen. Herrlich. Aber um die Veganer geht es hier an der Stelle gar nicht, sondern es geht hier um die Pflanzenöle und um diese Cholesterinlüge. Also in den 60er Jahren entworfen worden als Unterstrich unter tierische Produkte, tierische Fette sind schlecht. Deswegen sind Leute dann jahrzehntelang hergegangen und haben am rohen Schinken den Fettrand weggemacht, weil den darf man ja nicht essen. Und fettfrei war das Verkaufsargument auf Lebensmitteln drauf. Und fettfrei heißt bis heute, hier ist extra viel Zucker drin, extra viel Chemie drin, weil ansonsten schmeckt der Scheiß einfach nicht. So, also. Die Cholesterinlüge hat dazu geführt, dass jetzt der Auftritt von Big Pharma so richtig kommt. Ja, und jetzt werden hier gleich noch ein paar Zusammenhänge klar werden. Erstens, Insulinresistenz führt automatisch zu erhöhtem Blutdruck. Mechanismus spielt an dieser Stelle keine Rolle, nimm es einfach mal als gegeben hin. So, was verkaufen wir den Menschen typischerweise als erstes in diesem Land? Blutdruckmedikamente. Weil ja praktisch alle fett sind und spätestens ab 40 futtern, glaube ich, weit über 60% bereits Blutdruckmedikamente in diesem Land. Ja, das muss ich mir vorstellen. Die deutsche Bevölkerung ist so unfassbar krank. Mittlerweile füttern wir schon 20-Jährige mit Blutdruckmedikamenten. Anstatt ihnen zu sagen, hey, du musst einfach mal aufhören, fett zu sein und sehr viel Bewegung haben und Krafttraining machen und laufen gehen und stark werden und schlank werden und das dann auch so halten lebenslang. Und dann brauchst du auch mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit keine Medikamente. Machen wir nicht. Wir füttern sie mit Pillen. Wie gesagt, die Kollegen wissen ja nicht mal, was sie dafür empfehlen müssten. Sie sind gar nicht in der Lage, das zu tun, weil die meisten selber zum Beispiel noch nie eine Hantel in der Hand gehabt haben. Ja, Krafttraining ist ja in Deutschland wirklich eine Randsportart. In den USA auch anders, muss man fairerweise sagen. Ja? So, und jetzt haben wir hier die Riesenchance. Wir triggern die Insulinresistenz von Säuglingsbeinen an, durch den ganzen Zucker und durch den ganzen Kram, den wir den Leuten verkaufen. 75% der Menschen in Deutschland kochen nicht mehr selber, sondern die fressen nur noch so Convenience-Zeug, Tiefkühlgerichte, Mikrowellengerichte, alles zum Aufwärmen, Fastfood, auch Maggi-Fix, diese ganzen Würzmischungen gehören mit in diese Kategorie rein. Einfachste Kohlenhydrate, Nudeln, Brot. Brot ist kein gesundes Lebensmittel, so leid es mir tut, Leute. Auch wenn ich ein gutes Brot wirklich gerne mag, weil es toll schmeckt. Aber es ist kein gesundes Lebensmittel. Diese einfachen Mehle sind eine Katastrophe. Und der große Verfall der Menschheit begann mit Einsätzen der Agrikultur. Ab dem Zeitpunkt, wo die Menschheit angefangen hat, Getreide zu fressen. Da wurden die Zähne schlecht, da wurden die Knochen schlecht, da wurden die Leute krank und so weiter. Ja? Also das einfach nur mal an der Stelle hier mit reingeworfen. Diese ganze ständige Kohlenhydratlast, dieses ganze Zuckerbombardement und dann noch diese ganze Chemie mit da drin, mit teilweise hochgradig bedenklichen Zutaten, die absolut legal sind. Nicht cool. Macht euch krank. So, also das Erste, was wir haben, ist der Blutdruck. Wunderbar. Wir verteilen zig Millionen Dosen, also Einzeldosen. Das heißt einzelne Dosisse. Ja? Nicht eine Dose, wie eine Cola-Dose. Einzeldosen von Blutdruckmedikamenten pro Tag. Auf der ganzen Welt futtern pro Tag, glaube ich, über 200 Millionen Menschen Cholesterinsenker. Und das ist praktisch eine Substanzklasse, die sogenannten Statine. Ja, deren Siegeszug begann auch in den 60ern. So ein Zufall. Cholesterin war böse und hatte schon eine Substanz dafür. Also, ne, ist schon fantastisch, wie toll das Leben manchmal spielt. So ein Glück aber auch. Oder war es vielleicht ganz anders, man hatte ein Medikament und brauchte jetzt einen Bösewicht, den man damit bekämpfen kann. Ja, und genauso ist das nämlich gewesen, weil auch Big Pharma schon damals mit im Boot war, entsprechend die Wissenschaft an den amerikanischen Universitäten zu steuern. So, also jetzt hatte man den Bösewicht und man hatte auch gleich einen Gegenspieler, also wir füttern die Leute mit Statinen, um das Cholesterin zu senken, weil ganz einfach, die Regel ist, hohes Cholesterin ist schlecht, niedriges Cholesterin ist gut. Und alleine das ist schon mal kompletter Bullshit. Und bis heute ist das, was dein Hausarzt an Cholesterinwerten misst, völliger Nonsens. Es ist überhaupt nicht verwertbar. Cholesterin ist eine hochkomplexe Substanz mit ganz vielen Untergruppen, die man genau in ihrer jeweiligen Konstellation zueinander betrachten muss. Das, was dein Hausarzt macht und was wir typischerweise in der Medizin machen, ist, wir messen HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin, also das sogenannte Gute und sogenannte Böse und das Gesamtcholesterin und vielleicht noch die Triglyceride mit dazu. Und dann setzen wir das Ganze in eine Ratio und dann sagen wir hohes Risiko oder niedriges Risiko. Und das ist halt Quatsch, weil hohes HDL, also hohes gutes Cholesterin zum Beispiel, ist oft überhaupt nicht gut. Und ein hohes LDL, schlechtes Cholesterin, ist oft nicht schlecht. Ja, weil das so lässt sich das einfach nicht bestimmen. Das sind Daten, die wir erheben seit Jahrzehnten, mit denen auch ich gearbeitet habe. Ich habe das so gelernt, ja, bis ich dann angefangen habe, das ganze System in Frage zu stellen. Das sind Daten, die überhaupt nicht verwertbar sind und die einfach nur dafür sind, da sind, Menschen immer kränker zu machen und immer weiter in die pharmakologische Abhängigkeit zu treiben. Ja, weil Cholesterin, dafür gibt es Grenzwerte, die von Fachgesellschaften festgelegt werden. Und wenn du diese Grenzwerte überschreitest, dann ist der Arzt sozusagen gezwungen, dich zu therapieren. Du kannst es natürlich ablehnen, aber er muss es dir unbedingt empfehlen. Ansonsten macht er sich durchaus juristisch angreifbar für Behandlungsfehler. Wenn dann was passieren soll, dann sagt man ja, weil der kein Statin gekriegt hat, hat er jetzt einen Herzinfarkt. Oioioi, das will keiner, kann man auch verstehen. Und deswegen wird man dir die Pille geben. Und da hat man die Grenzwerte immer weiter abgesenkt. Ja, waren mal 240, dann waren 220, dann waren 200, 180. Heute sind wir, glaube ich, bei 160 oder sogar 150. Und dann füttert man dich mit einem Statin. Das ist eine der Substanzgruppen auf dem Planeten, die am meisten verkauft wird. Wie gesagt, 200 Millionen Einzeldosen jeden Tag. Und ist auch ganz interessant, die Industrieländer haben zwischen 20% und 30% der Menschen, der Bevölkerung, die tatsächlich jeden Tag Statine essen. Also sind hohe Zahlen. Die skandinavischen Länder übrigens sind deutlich schlechter als Deutschland, interessanterweise. Ja, wir liegen ungefähr bei 20%, die liegen bei gut 30%. Also auch die haben es mit der gesunden Ernährung so mal gar nicht raus. Ist aber eben auch ein globales Phänomen. So, also, jetzt haben wir die Cholesterinhypothese, die falsch ist, die nicht stimmt. Hohes Cholesterin macht keine Herzinfarkte, sondern die industriell hergestellten Lebensmittel plus die Insulinresistenz. Insulinresistenz muss man noch ein bisschen erweitert betrachten, denn je mehr Muskelmasse du hast, umso insulinsensibler wirst du sein und umso leichter wird es für dich sein, einen niedrigen Körperfettanteil zu haben. Und es gibt manche Experten, die formulieren das ein bisschen provokativ. Die sagen, wir haben gar kein Übergewichtsproblem, wir haben ein Muskelmangelproblem, wir haben ein Muskelschwundproblem. Und das ist garantiert das große zugrunde liegende Problem. Denn je weniger Muskeln du hast, umso mehr Fett wirst du akkumulieren, weil du immer weniger Energie verbrauchst. Und dir fehlen die ganzen positiven Substanzen aus deinem Skelettmuskel. Ja? Statine. Warum sind Statine ein Problem? Ja, ganz einfach, weil sie die Insulinresistenz verschlimmern. Das zugrunde liegende Problem, das man negiert, und man hat als Surrogatmarker Cholesterin sozusagen erfunden als Bösewicht, das man rein faktisch senken kann mit den Statinen, das stimmt, du nimmst ein Statin, dann ist dein Cholesterinwert niedriger. Nur gleichzeitig steigt deine Insulinresistenz und zwar nicht wenig. Das heißt, dein Risiko, Diabetes zu bekommen, wird deutlich erhöht. Und deswegen gilt es mittlerweile tatsächlich als allgemein akzeptierter Fakt, dass wahrscheinlich 98% der Patienten, die mit Statinen behandelt werden, nicht mal davon profitieren, sondern im Gegenteil sogar davon geschädigt werden. So, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ja, da hängen noch riesige Apparate hinten dran. Wenn wir jetzt zum Beispiel Krebserkrankungen, Chemotherapien, dieser ganze Apparat. Insulinresistenz ist einer der Hauptfaktoren für die Entstehung von Krebserkrankungen. Diese Ernährungsweise mit ständig viel Zucker und viel Kohlenhydraten sorgt dafür, dass unsere Zellen nicht richtig funktionieren. Jetzt könnte man es noch weiter komplizieren. In den Zellen, gerade in den Muskelzellen, sind sehr viele Mitochondrien drin. Das sind diese kleinen Energiekraftwerke. Das sind die, die unseren Sauerstoff verarbeiten, den wir atmen. Ja? Also ohne Mitochondrien wären wir tot. Wir können keinen Sauerstoff verarbeiten. Die Mitochondrien machen auch die Entgiftung zum allergrößten Teil in den Zellen. Das machen sie sauerstoffabhängig. Wenn die Mitochondrien geschädigt werden, machen sie das nicht mehr und dann schaltet eine Zelle auf einen nicht sauerstoffabhängigen Stoffwechsel um. Das nennt man dann Gärung. Fäulnis im Endeffekt. Ja? So, wir wissen, dass Gärungsprozesse in den Zellen zur Entartung führen, dass kaputte Mitochondrien in Zellen zur Entartung führen. Das wusste Otto Warburg schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Man hat ihn dann versucht, tot zu quatschen. Das war aus den lobbyistischen Rängen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Und dann hat man das so als wirres Gerede abgetan und es ist irgendwann mal halb in Vergessenheit geraten. Und mittlerweile erlebt es wieder eine große Renaissance, weil sich ganz klar zeigt, naja, es ist nun mal so, in einem Milieu mit sehr viel Zucker und hohen Insulinspiegeln wachsen Tumorzellen einfach ganz wunderbar. Ja. Und wenn du anfängst, diese Einflüsse zu eliminieren, dann bringst du Tumore sogar vielfach zum Schrumpfen. Ja, und hier, Disclaimer, also ich bin jetzt hier kein irgendwie selbsternannter Krebsheiler, nur es gibt mittlerweile so viele zigtausende Fallstudien, die gezeigt haben, der Umstieg auf eine ketogene Ernährung, die praktisch ausschließlich nur noch aus Fleisch besteht, führt einfach in vielen Fällen zu, sagen wir mal, sehr unerwartet positiven Verläufen, auch bei solchen Erkrankungen, auch bei Autoimmunerkrankungen. Ja? Die sogenannte Carnivore Diet erregt gerade sehr viel Aufsehen, weil sie einfach so fantastische Ergebnisse zeigt, die man nicht mehr wegdiskutieren kann, weil es zu viele sind. Das nennt man dann empirische Wissenschaft und die ist genauso gültig wie doppelblind randomisiert. Denn wenn 10, 20, 100.000 Mal das Gleiche passiert in dem gleichen Setting, dann kannst du das als Beweis benutzen. Ja? Da brauchst du es nicht mehr großartig austesten. Aber man redet diese Dinge dann gerne klein und kaputt. So, und jetzt haben wir also den direkten Zusammenhang. Wir schieben die Leute absichtlich in eine Abhängigkeit von Lebensmitteln, die ihre Insulinresistenz pushen, die sie immer fetter machen. Dann füttern wir sie mit entsprechenden Medikamenten, Blutdruckmedikamente, Cholesterinsenker, sprich Statine. Die verschlechtern die Situation weiter, die machen sie noch insulinresistenter, die machen sie noch früher zu Diabetikern. Dann geben wir ihnen weitere Medikamente. Wir triggern dadurch die ganze Zeit das Risiko an Krebserkrankungen zu erkranken und dann können wir sie da weiter therapieren. Die vielen Herzinfarkte, die wir haben, wunderbar, nicht nur für die Pharmaindustrie, sondern auch für die Medizingeräteindustrie. Du hast bestimmt schon mal den Begriff eines Stents gehört. Das sind so kleine Drahtröhrchen, die man an ein verstopftes Gefäß am Herzen reinschiebt. Das ist ein Medizinprodukt. Die Medizinprodukteindustrie ist ungefähr finanziell viermal so schwer wie die Pharmaindustrie. Es sind unfassbare Mengen von Geld in diesem System. Und natürlich haben alle ein gigantisches Interesse daran, immer mehr Patienten zu erzeugen, die all diese Leistungen brauchen. Und die gute Wissenschaft dazu wird einfach entweder gar nicht veröffentlicht oder sie wird ignoriert. Es gibt fantastische Arbeiten, die zeigen, dass wahrscheinlich 80-90% dieser ganzen Stent-Geschichten nicht mal wirklich einen langfristig guten Effekt produzieren. Und trotzdem, das ist einfach Dogma geworden. Ja, du hast da ein Ding und dann schieben wir da was rein, anstatt dir zu sagen, hey, würdest du bitte dein Leben verändern? Würdest du aufhören, so zu essen? Würdest du anfangen, dich mehr zu bewegen? Und in manchen Fällen macht das sicherlich Sinn. Ich will das gar nicht jetzt wegdiskutieren. Ja, Also wenn er kein Blut mehr durch ein Gefäß geht, muss es irgendwie aufmachen. Nur spätestens dann muss halt die intensive Betreuung des Patienten folgen. Und zwar nicht im Sinne von Nachkontrolle und Medikamententherapie, sondern vor allen Dingen auch im Sinne der Beratung. Wie kann ich selber dafür sorgen, diese Prozesse zurückzubilden? Das ist nämlich möglich. Das ist in fast allen Fällen möglich, vielfach vollständig und immer zu einem guten Teil. Und das sagt man den Leuten einfach nicht wirklich. Sondern man treibt zig Millionen auf diesem Planeten, auch in Deutschland, jeden Tag in ihren persönlichen Untergang, in Krankheit und Siechtum, nur um damit Geld zu verdienen. Und unsere Politiker wissen das. Die sind Teil des Systems. Möchte ich an der Stelle nur mal anmerken. Ja, falls ihr die Illusion habt, irgendeinem Politiker da draußen wäre irgendwas in der Bevölkerung in diesem Land oder was die Menschen angeht, wichtig. Das könnt ihr sauber vergessen. Das ist eine der größten Lügen, die ihr euch selber erzählen könnt. Wir haben ein System, ein politisches System entstehen lassen, das komplett autonom lebt und agiert und für das wir einfach nur Futter sind. Ja, ihr seid die Schafe auf der Weide. Ihr seid einfach nur dafür da, zum Schlachthaus geführt zu werden, damit man eure Endprodukte am Ende verkaufen kann, wenn wir dieses Bild benutzen wollen. Ja, ihr sollt möglichst viel Geld im System erzeugen und wieder einbringen. Und eine der besten Möglichkeiten dazu ist, euch krank zu füttern und euch dann Therapien zu verkaufen, die euch nichts nutzen, die nichts besser machen. Das ist einer der Gründe, warum ich aus der Medizin ausgestiegen bin, vor gut 10 Jahren jetzt bereits. Ja, ich hoffe, diese Übersicht hilft dir ein bisschen weiter. Das Ganze wird nicht besser. Ja, Lebensmittel und Big Pharma sind ein fantastisches Gespann. Die finden immer mehr Möglichkeiten. Sie erfinden neue Erkrankungen, die man behandeln kann. Alles, was Menschen in unserer Gesellschaft krank macht, hängt irgendwie mit der Ernährung zusammen. Davon kannst du einfach mal ausgehen. Und einfach nochmal, all das, was diese Fabriken ausspucken, ist ausschließlich dafür geeignet, uns krank zu machen. Deswegen ist die ganz einfache Regel für gesunde Ernährung: nichts zu essen, was aus irgendeiner Fabrik rausgefallen ist. Ja, nehmen wir mal eine Flasche Milch, ein Stück Butter und einen Naturjoghurt aus. Und das war's dann auch schon. Ja, alles, wo irgendwas mit reingemischt wird, alles, was irgendwie hochgradig weiterverarbeitet wird, solltest du einfach nicht essen. So einfach ist das Ganze. Ja, also alles, was schwimmt, läuft, fliegt oder wächst, kannst du essen. Alles, was aus einer Fabrik kommt, nicht. Tada, schon hast du deine Grundregel für gesundes Essen. Es ist so simpel. Und davon wird in der Regel auch kaum jemand fett, muss man fairerweise sagen. Sondern diese gigantische Übergewichtsepidemie auf dem Planeten. Wir haben mehr Fette als unterernährte Menschen, selbst in den Entwicklungsländern, liebe Leute. Lasst euch nicht die ganze Zeit irgendeine Scheiße erzählen. Das ist ein gigantisches globales Problem und es ist vor allem bei uns ein gigantisches Problem. Denn wir bezahlen erst alle dafür, dass wir krank werden und dann bezahlen wir alle dafür, dass wir nicht mehr gesund werden. Wir haben auch kein Gesundheitssystem, wir haben ein Krankheitserhaltungssystem. So, das ist die Information, die den Menschen fehlt. Und diese Zusammenhänge sind erschreckend, aber sie sind real. Und man muss einfach mal, ich denke, man muss sie kennen, damit man selber sich in diesem System orientieren kann, selber entscheiden kann, was man gerne tun möchte. Und das ist ja nun mal die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns. Wir müssen alle selber entscheiden, was wir mit unserem Leben anfangen und wie wir es tatsächlich leben wollen. Und ich hoffe, diese Podcast-Episode hilft dir dabei ein bisschen weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn du gerade diese Episode weiterleitest und vor allen Dingen an die Leute, die dir wichtig sind und dass du auch den offenen Dialog darüber suchst und so viele Leute darüber informierst, über diese Zusammenhänge und über dieses extreme Risiko, wie du kannst. Denn ich denke, es ist unser aller Verantwortung, auch solches Wissen öffentlich weiterzutragen. Und es gibt ja, ihr habt ja nichts zu verlieren. Hört auf, diesen Kram zu essen. Fangt an, euch zu bewegen. Fangt an, euren Körperfettanteil zu reduzieren, werdet stark, werdet fit. Das Ganze kostet euch nichts, es kostet euch weniger als vorher. Und im schlimmsten Falle kannst du deine Blutdrucktablette trotzdem nicht absetzen, wobei mich das sehr wundern würde. Also das Einzige, was passieren kann, ist, dass du erheblich gesünder wirst, deine Lebenserwartung erhöhst und dein Erkrankungsrisiko drastisch reduzierst für Kosten von null. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Dann hättest du halt auf eine Tüte Chips oder eine Tafel Schokolade oder einen Burger hier und da verzichtet. Naja, okay. Also du musst selber entscheiden, was für dich ein angemessener Preis ist für ein gesundes Leben.
So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.